Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde eigentlich am liebsten noch 2, 3 Stunden weiter singen. Das tut so gut mit euch, Lobpreis zu machen, Gott anzubeten, Gott unsere Liebe auszudrücken durch Lieder. Ich finde, das ist total stärkend. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, auch an den Livestream, an alle, die irgendwie dabei sind. Ich freue mich, dass heute Morgen die Sonne scheint. Als ich am Freitagabend spät nach Hause gefahren bin, habe ich auch gedacht, es weihnachtet sehr. Bin ich mit 40 über die Landstraße getuckert, weil ich schon die Markierung gar nicht mehr sehen konnte. Es war alles weiß, es hat ganz, ganz viel geschneit und ich dachte, oh nein, es war doch schon im März so schön. Frühling, komm wieder und bleib jetzt da. Aber ich glaube, wir haben jetzt gute Aussichten, dass der Frühling wirklich richtig durchkommt. Bevor ich mit euch in den Bibeltext einsteigen will, möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar, wann hattest du das letzte Mal so richtig Kohldampf? Wann hast du gedacht, oh, ich könnte jetzt gerade ein halbes Schwein aufessen oder mir 10 Burger bei McDonald's reinziehen oder eine ganze Torte aufessen? Überleg mal kurz, wann war das letzte Mal? Ich höre schon die Mägen krummeln. Manche fangen schon an zu essen. Ja. Nee, alles gut. Ja, ich stelle die Frage, weil in der Bibelgeschichte heute geht es auch um Hunger, um ziemlich, ziemlich großen Hunger. Und bevor ich den Bibeltext vorlese, sage ich euch mal so den Fahrplan für die Predigt. Wir werden uns anschauen, welche Personen tauchen auf. Was können wir von den einzelnen Personen lernen? Mit welcher Person können wir uns vielleicht sogar identifizieren? Und vor allem, was können wir von Jesus aus dieser Geschichte mitnehmen? Der Bibeltext steht in Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Als ich wusste, dass ich über diese Geschichte predigen werde, habe ich überlegt, was könnte denn ein passender Titel dazu sein? Und dann ist mir der Titel eingefallen, naiver Glaube oder vollstes Vertrauen, was wir von einem kleinen Jungen aus der Bibel lernen können. Ich finde gerade diesen Knaben, der hier auftaucht, ein Junge, ich weiß nicht in welchem Alter, vielleicht 10, 12, den finde ich besonders beeindruckend und um den wird es auch heute viel gehen. Ja, wir schauen uns mal an, welche Personen dort alle auftauchen in der Geschichte. Da ist zum einen der Philippus. Philippus, der kommt mir so vor wie ein richtig guter Realist. Philippus kann die Situation sofort realistisch einschätzen. Der wird nicht von seinen Emotionen oder von seinen Wunschvorstellungen geleitet, sondern von seinem Verstand. Und ich finde, es ist total wertvoll, solche Menschen zu kennen, solche Menschen auch in der Gemeinde zu haben oder auch in der Gemeindeleitung zu haben. Das sind Menschen, die wirklich durch ihren Verstand ganz, ganz viel Gutes erkennen können. Es sind vielleicht aber auch manchmal Menschen, die so die Ideen und die Visionen von anderen ein Stück weit ausbremsen können. Deswegen sind die auch auf Ergänzung angelegt. Dann kommt da als nächstes der Andreas. Ich finde, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Philippus, ein typischer Zweifler. Irgendwie hofft er ja, dass Jesus was machen kann, sonst würde er wahrscheinlich nicht den Jungen mit seinen mickrigen Gaben zu Jesus bringen, aber so ganz wird das ja dann doch nicht reichen. Ähnlich wie Philippus schätzt auch Andreas die Situation sofort realistisch ein. Er rechnet ganz schnell aus, also 5 Brote und 2 Fische für 5000 Leute, könnte so ein bisschen knapp werden. Auch Andreas lässt Jesus nicht das letzte Wort haben. Er fragt Jesus auch nicht, was hast du vor? Jesus, kannst du vielleicht daraus was machen? Du hast doch schon Kranke geheilt, du kannst doch Wunder wirken. Nee, Philippus sieht einfach nur die nackten Tatsachen und die harten Fakten. Das wird nicht reichen, das kann gar nicht reichen. Und dann taucht da auf einmal dieser Knabe auf. Ein Kind, das denkt, es könnte zur Problemlösung beitragen, indem es Jesus sein Pausenbrot gibt. Ein absolut naives Kind. Oder vielleicht doch ein Glaubensheld. Eine Person, die annimmt, dass das, was sie zu bieten hat, egal wie wenig das auch sein mag, dazu beitragen kann, dass Jesus etwas Großes daraus macht. Das bedeutet doch Glaube. Das zu bringen, was wir haben, uns selbst Gott zu bringen, mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Fähigkeiten und Unfähigkeiten, damit Gott das zu seiner Ehre nutzt, damit er sich dadurch verherrlicht und Menschen gesegnet werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich beeindruckt dieser kleine Junge total. So naiv, so mutig, so vertrauensvoll und so auf Jesus fixiert. Mich ermutigt dieser kleine Junge, auch meine Begabungen, meine Fähigkeiten Gott zur Verfügung zu stellen. Und ich frage mich manchmal, wie unsere Welt oder auch wie unsere Gemeinden aussehen würden, wenn wir unsere Begabung nicht abwerten, vielleicht auch nicht immer bewerten, sondern Gott einfach sagen, du darfst daraus machen, was du möchtest. Ich weiß noch, ich war da gerade von der Bibelschule gekommen und ich war in meinem Zimmer abends, habe Bibel gelesen und dann auf einmal, so aus dem Nichts, habe ich zu Gott gesagt, ich würde gerne irgendwann mal predigen. Das habe ich davor noch nie gedacht oder gesagt, aber in dem Moment. Und ungelogen, am nächsten Tag, ich war in Dillingen in der Jugendgruppe und der Pastor von dort kam zu mir und ich habe niemand von meinem Gespräch mit Gott erzählt. Der kam zu mir und meinte, Tabea, hast du nicht mal Lust, bei uns zu predigen in der Gemeinde? Und ich dachte mir so, okay Gott, ich habe gesagt, irgendwann, nicht jetzt, irgendwann. Ja, und ich merke, egal, was wir gut können, egal ob das Predigen ist, Beten, Kuchen backen, wenn wir das Gott bringen, dann macht er was Großes, dann macht er etwas Bedeutendes daraus. Und was Großes bedeutet nicht unbedingt, dass es alle sehen, dass es alle mitbekommen, sondern dass es zur Ehre Gottes ist und dass es für Menschen zum Segen ist. Meine Mama zum Beispiel, die ist eine der treuesten Beterinnen, die ich kenne. Also wenn du willst, dass Gott dein Gebet erhört, dann frag meine Mama, ob sie dafür betet. Nee, das ist Spaß, aber, oder so halber Spaß, aber, nee, es ist schon was dran. Also meine Mama, die betet manchmal für Menschen jahrelang für das ein und selbe Anliegen. Und das letzte Mal auf ihrem Geburtstag, da war eine Freundin von ihr da und dann hat die mir erzählt, weißt du, Tabea, deine Mama, die hat jahrelang für mich gebetet, weil sie so eine ganz schwierige Situation auf der Arbeit hatte und alle anderen haben schon aufgehört, dafür zu beten, aber deine Mama hat immer weiter dafür gebetet und jetzt ist es passiert, wofür sie immer gebetet hat. Ich dachte mir so, wow, das ist richtig, richtig schön, einfach wenn jemand so treu ist im Gebet. Oftmals sind das gerade diese kleinen Dinge, die im Hintergrund laufen, die gar nicht gesehen werden, aber die Gott nutzt, um sich zu verherrlichen und um Menschen zu segnen. Ja, und dann ist da noch Jesus. Jesus, das ist das Erste, was mir so eingefallen ist, erscheint mir in dieser Geschichte als absoluter Optimist. Er rechnet zu 100% mit einem Wunder. Jesus sagt Dank, bevor das Wunder geschieht. Und Jesus erwartet Gottes Wirken im ganz normalen Geschehen. Hier geht es nicht darum, dass jemand von den Toten auferweckt werden soll, dass ein Kranker geheilt werden soll. Es geht einfach nur um Essen. Also Essen ist auch wichtig, aber es geht einfach nur um Essen. Und Jesus erwartet Gottes Wirken. Er sieht das Potenzial in kleinen Dingen und in kleinen Menschen. Er schickt den Jungen mit seinem Pausenbrot nicht weg, sondern macht daraus etwas Großes. Ja, diese vier Personen, ich nenne die gleich nochmal und ich möchte dir die Frage stellen, kannst du dich oder mit welchem dieser Personen kannst du dich im Moment am besten identifizieren? Da ist einmal Philippus, der harte Realist. Andreas, der Kalkulator und Zweifler. Das Kind mit seinem kindlichen und vertrauensvollen Glauben. Und Jesus, der dankbare Optimist. Ich möchte mir gerne nochmal mit euch anschauen, was wir insbesondere von diesem kleinen Jungen und von Jesus lernen können. Dieser Junge ruft uns in der Geschichte zu, bring deine Gaben und Fähigkeiten zu Jesus. Er macht etwas Großes daraus. Denk nicht klein von dir, sondern schau auf Jesus. Er ist der Wunderwirker. Behalte dir einen kindlichen Glauben. Das bringt Gelassenheit und Frieden. Und Jesus ruft uns zu, sage Dank, bevor das Wunder geschieht. Ich weiß noch, so vor Also ich arbeite jetzt seit einem guten Jahr und davor habe ich studiert. Und als es dann so gegen Ende meines Studiums ging, habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich mal langsam irgendwo bewerben, damit ich dann auch irgendwo arbeiten kann und Geld verdiene. Und dann saß ich gerade am Klavier und habe ein Lied gespielt und habe so darüber nachgedacht. Und ich habe mir wirklich Sorgen darum gemacht. Ich dachte, okay, was ist, wenn ich nichts finde, wenn mir das keinen Spaß macht, wenn die Kollegen irgendwie nicht so cool sind, wenn ich mich da einfach nicht wohl fühle. Ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Und dann habe ich mit Gott darüber geredet. Und dann hat Gott mir gesagt, Tabea, dank mir einfach dafür, für das, was kommen wird, für den Job, den du finden wirst. Und ich habe so überlegt und gedacht, ich weiß nicht, na gut, mache ich. Und während ich das gemacht habe, ich habe Gott einfach gedankt, okay Gott, ich weiß, du wirst was Gutes vorbereiten und auch wenn das vielleicht, anstrengend wird oder wenn jemand nicht so nett zu mir ist, dann gibst du mir die Kraft dafür, dann lerne ich ganz viel daraus. Und während ich Gott so dafür gedankt habe, habe ich gemerkt, wie sich meine Einstellung verändert hat. Und wie meine Sorgen sich immer mehr in Vorfreude verwandelt haben. Und es war richtig, richtig schön. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich meinen Traumjob. Es gefällt mir super gut. Ich liebe diese Arbeit. Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit meinen Kollegen, mit meiner Chefin. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Und ich weiß, dass nicht alle Geschichten mit so einem schönen Happy End enden, sondern dass es manchmal auch nicht so ausgeht, wie wir uns das wünschen. Und ich habe das auch mal erlebt, als ich wusste, okay, am nächsten Tag habe ich ein Gespräch und da wird mir was gesagt, was ich nicht hören will. Und ich wusste auch, ich kann das nicht ändern, ich kann das nicht verhindern, aber ich habe Gott auch dafür gedankt, dass er dabei sein wird in dem Gespräch und dass er mir hilft, dann damit umzugehen. Und es war trotzdem blöd, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann ganz anders da rangehen. Ich kann gelassen da rangehen. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Jesus ruft uns zu, erwarte Gottes Wirken in deinem Alltag. Der Hauptteil unseres Lebens spielt sich ja nicht im Gottesdienst ab oder auf christlichen Freizeiten, sondern im stinknormalen Alltag. Und mir hilft das, Gottes Wirken jeden Tag zu erwarten, indem ich mir morgens Zeit nehme, um Bibel zu lesen, um den Tag in Gottes Hände zu legen oder auch gerade in schwierigen Situationen auf der Arbeit oder in Beziehungen zu beten. Ich merke wirklich, das verändert mein Denken und dann auch mein Handeln, dieser Hauptgedanke, von dem wir geleitet werden, wenn ich mir ständig bewusst mache, Gott ist da. Gott ist da. Die Liebe höchstpersönlich ist da und lebt in mir. Und das Letzte, was Jesus uns auch zuruft in dieser Geschichte, ist, siehe das Potenzial in dir selbst und in anderen. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mir gedacht, Jesus hätte ja theoretisch auch aus dem Nichts Brot und Fisch für 5000 Leute zaubern können, aber das macht er nicht. Er wartet darauf, dass dieser kleine Junge kommt und ihm seine kleine Gabe überreicht. Ich arbeite auf meiner Arbeit auch mit Kindern und das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich bei Kindern einfach immer wieder sehen kann, wie die wachsen, sich entwickeln, Neues lernen, ihr Potenzial entfalten. Und das ist so schön, das zu beobachten und das auch mit zu fördern, anderen zu helfen, über sich selbst hinauszuwachsen. Ein letzter Punkt, der mir in der Geschichte noch wichtig geworden ist, Jesus stillt den Hunger der 5000 Menschen und er stillt auch deinen Hunger. Jesus sagt ein paar Kapitel weiter, auch im Johannesevangelium, ich bin das Brot des Lebens, ich stille deinen Lebenshunger, ich mache dich wirklich satt. Ja, wonach hungerst du? Nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden, nach Freude. Jesus will diesen Hunger stillen und wir dürfen ihm sagen, wonach wir Hunger haben. Wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, nie so richtig satt zu werden. Je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, meinen wirklich tiefsten Lebenshunger, den kann nur Gott stillen. Nicht meine Arbeit, keine Beziehung, kein Geld, kein Urlaub, das sind alles schöne Dinge, die zu unserem Wohlbefinden beitragen, die dürfen wir auch genießen. Aber es gibt diesen einen Platz in meinem Herzen, den kann nur Gott ausfüllen. Und Gott tut das und er tut das gerne. Wir kommen langsam schon zum Schluss der Predigt. Ich möchte gern nochmal ein paar Punkte zusammenfassen und dir einfach anbieten, wenn du möchtest, kannst du einen dieser Punkte so als Challenge, als Herausforderung für diese Woche für dich mitnehmen. Ich formuliere das mal in der Ich-Form. Wenn du willst, kannst du auch einfach die Augen schließen und schauen, was an deinem Herzen andockt. Ich bringe meine Gaben zu Jesus. Er macht etwas Großes daraus. Ich denke nicht klein von mir, sondern schaue auf Jesus. Ich behalte einen kindlichen Glauben. Das bringt Gelassenheit und Frieden. Ich sage Dank, bevor das Wunder geschieht. Ich erwarte Gottes Wirken in meinem Alltag. Ich sehe das Potenzial in mir und in anderen. Ich fördere dieses Potenzial. Ich vertraue darauf, dass Jesus meinen Lebenshunger stillt. Amen.